Guten Abend. Es ist das Ende einer Ära, möglicherweise aber nicht das endgültige. Seit heute Abend ist Benjamin Netanyahu nach 12 Jahren an der Macht nicht mehr Ministerpräsident von Israel. Die 8-Parteien-Koalition, die in erster Linie genau diese Abwahl Netanyahus einte, hat mit hauchdünner Mehrheit den Ultranationalisten Naftali Bennett zum neuen Regierungschef gewählt. Doch der Abgelöste, der wird wohl alles versuchen, die neue Regierung so schnell wie möglich zu stürzen, um selbst wieder an die Macht zu kommen. Till Rüger berichtet.
Schon kurz nach der Abstimmung jubelten die Anhänger der sogenannten Koalition des Wandels vor der Knesset und feierten die Ablösung von Netanyahu. Die Gegner der neuen Regierung hatten ihren Unmut schon zuvor beim Gebet an der Klagemauer kundgetan. So gegensätzlich die Reaktionen, so hauchdünn auch die Mehrheit in der namentlichen Abstimmung. Mit nur einer Stimme Mehrheit wird Bennett zum 13. Premierminister Israels. Dann ein kurzer, aber historischer Handschlag. Der abgewählte Premierminister vom konservativen Likud gratulierte dem neuen Premier Bennett von der rechten Yamina-Partei. Meine Regierung wird alle Bürger Israels repräsentieren, von Tel Aviv bis zu den Siedlungen, von den arabischen Dörfern bis in den Norden. Das ist unsere Chance, an den Gemeinsamkeiten zu arbeiten. Im Anschluss die Vereidigung des neuen Premierministers. Die 8 Parteien von ganz links bis ganz rechts bilden die bunteste Koalition, die Israel in seiner Geschichte gesehen hat. Das Kabinett will sich nun um einen stabilen Haushalt und die Ankurbelung der Wirtschaft nach der Corona-Krise kümmern. Themen wie Friedensprozess oder Siedlungspolitik werden erstmal ausgeklammert.
Dass die Kulisse für dieses erste Wiedersehen der Runde nach 2 Jahren Pause malerischer kaum hätte sein können, da wären sie sich sicherlich alle einig gewesen sein. Aber was die konkreten Beschlüsse betraf, da zeichneten die G7 Staats- und Regierungschefs doch unterschiedliche Skizzen. Vielleicht war die Themenpalette auch zu bunt. Pandemiebekämpfung, Klimaschutz, Umgang mit China oder Russland, sogar Brexit-Nachwehen. Über das am Ende entstandene Gesamtbild Annette Dittert.
Vor dem Abflug noch ein kurzer Zwischenstopp in Windsor. Tea Time mit der Queen. Das wollte sich Joe Biden dann doch nicht entgehen lassen. Am Morgen stand zum Abschluss des Gipfels der Klimaschutz im Zentrum der Debatte. Der Naturforscher David Attenborough mahnte die Staatschefs mit eindringlichen Worten. Die Natur wird immer mehr zerstört. Deshalb sind die Entscheidungen, die Sie hier heute treffen, die wichtigsten in der Geschichte der Menschheit. Joe Biden bekräftigte anschließend ein erneuertes Bekenntnis der G7 zum Pariser Klimaabkommen. Darüber hinaus werden wir an die 2 Milliarden Dollar an Entwicklungsländer der Welt geben, um ihnen so den Kohleausstieg zu erleichtern. Auf einen konkreten Termin zum Ausstieg aus der Kohleenergie aber konnte man sich am Ende nicht einigen. Dafür gab es zum Schluss noch die Zusage, mehr als 2 Milliarden Impfdosen an die Entwicklungsländer der Welt zu spenden.
Annette Dittert in Cornwall. Wie viel Konkretes ist denn bei diesem Gipfel denn wirklich rausgekommen, etwa beim Klimaschutz?
Nicht wirklich viel. Das, worauf man sich geeinigt hat beim Klimaschutz, ist im Wesentlichen eine Neubekräftigung des Pariser Klimaabkommens. Kann man sagen, besser als nichts. Umweltorganisationen aber kritisierten den Gipfel in dieser Hinsicht, sei das ganz klar eine verpasste Chance gewesen. Denn bei dem gegenwärtig rasanten Tempo der globalen Erderwärmung sei das viel zu wenig, um das Ruder noch herumzureißen.
Aber was bleibt dann außer schönen Bildern an Cornwalls Küste?
Was bleibt, ist im Grunde ein symbolischer Neustart der G7, die sich hier wieder gemeinsam als westliches Wertebündnis gegenüber China und Russland aufstellen wollen. Ganz konkret zum Beispiel mit einem milliardenschweren Infrastrukturprojekt. Das, wenn man so will, eine westliche Gegenoffensive gegenüber ähnlichen Projekten Chinas sein soll, der Seidenstraße zum Beispiel. Und da will man jetzt eben wirklich investieren in den nächsten Monaten. Und was man hier wirklich spüren konnte, und das war, glaube ich, auch mit das Wichtigste an den Gipfel. Das war die Erleichterung darüber, dass die USA da wieder ganz vorne mit dabei sind. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, denn solche Gipfel haben vor allem immer auch eine symbolische Rolle, die sie spielen. Und es kommt darauf an, was dann in den Monaten danach daraus auf der Arbeitsebene wirklich gemacht und umgesetzt wird. Es ist aber schon so, es gab wirklich wenig konkrete Beschlüsse und in dieser Hinsicht war dieser Gipfel eher ernüchternd.
Annette, vielen Dank für die Einschätzungen nach Cornwall. Und damit Nach Deutschland. Die Inzidenzen sinken, die Temperaturen steigen und die Menschen beginnen sich zu fragen, wann dürfen wir wieder oben ohne? Zwar haben wir uns alle daran gewöhnt, im Alltag Mund und Nase zu bedecken, doch es mehren sich Stimmen, die das nicht mehr für notwendig halten. Über eine Maskendebatte, die manche überfällig nennen und die für andere viel zu früh kommt. Nadine Bader.
Zusammen Fußball schauen ohne Maske. Gemeinsam über den Flohmarkt schlendern mit Maske. Wo sollte sie noch Pflicht sein? Das fragt nun auch die Bundesjustizministerin. Die Verantwortlichen in den Ländern müssen laufend genau prüfen, ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken. Das gilt auch für die Schulen, denn Schülerinnen und Schüler sind von der Maskenpflicht besonders betroffen. Noch sieht Unterricht in vielen Schulen so aus, mit Maske. Anders als die Justizministerin sieht ihr Parteifreund aus Niedersachsen keinen Anlass, die Regelung zu überprüfen.
Wir sind, glaube ich, gut beraten, jetzt tatsächlich erstmal abzuwarten, wie wir in den Herbst hineinkommen, wie sich dann die Situation darstellen wird.
Ganz weg mit der Maske fordern dagegen AfD und FDP. Aus Sicht von Virologen ist das verfrüht, vor allem in geschlossenen Räumen.
Weil wir nach wie vor ein relativ, zwar nicht hohes, aber ein moderates Infektionsgeschehen haben und mit der Delta-Variante auch eine Variante vor der Tür stehen haben, die möglicherweise sich auch ausbreiten kann.
Maske, ja oder nein? Eine Frage, die die Politik und möglicherweise auch Gerichte vermehrt beschäftigen wird.
Und zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Morgen gibt's wieder viel Sonnenschein im Norden und Osten mit lockeren Wolken. Und das Ganze bei Temperaturen von 18 Grad auf Sylt und 31 Grad an der Saar. Damit schnell zurück zu Jesse Wellmer und Bastian Schweinsteiger.